Kinderstundenzeit auf Radio ZB30.
Hallo und willkommen zur Kinderstunde. Wieder ist eine Woche vergangen und Tante Christina begrüßt dich am Radio. Wie geht es dir heute? Wie war der erste Monat dieses Jahres für dich? Nun ist der Januar schon vorbei und bald gehen die Vorbereitungen für die Schule los. Viele Leute überlegen sich Anfang Jahr, was sie in dem Jahr alles erreichen oder machen wollen. Sie setzen sich Ziele und versuchen damit, Gewohnheiten einzuführen oder zu verändern. Sie nehmen sich zum Beispiel vor, mehr Sport zu machen, mehr Bücher zu lesen, weniger Film zu schauen oder nicht zu viel Zeit mit den Medien zu verbringen. Und es gibt noch vieles andere, das man sich vornehmen kann. Hast du dir auch etwas für dieses Jahr vorgenommen? Ein Ziel gesetzt, das du erreichen möchtest? Wenn nicht, dann möchte ich dir heute Mut machen, dir etwas für dieses Jahr vorzunehmen. Etwas, woran wir jeden Tag arbeiten können. Es ist etwas anders als die Beispiele, die ich eben genannt habe. Weißt du, was es sein könnte? Nach dem Lied verrate ich es dir. Ja, ich mache dir Mut, in diesem Jahr Jesus ähnlicher zu werden. Es ist vielleicht ein etwas außergewöhnliches Vornehmen, doch ich meine, dass es dir viel Freude und Segen bringen wird. Um Jesus ähnlicher zu werden, müssen wir ihn kennen oder besser kennenlernen. Was weißt du schon über Jesus? Einige Dinge sind uns bekannt. Jesus wurde in Bethlehem geboren, als ein kleines Kind und in eine Futterkrippe gelegt. Maria und Josef waren seine Eltern auf Erden, doch Gott ist sein Vater im Himmel. Jesus wuchs heran. Als Kind ist er wahrscheinlich viel bei seinem Vater in der Werkstatt gewesen. Sein Vater Josef war Zimmermann. Bestimmt hat Jesus ihm viel geholfen. Mit 30 Jahren ungefähr begann er sein Werk auf Erden. Er lehrte in den Synagogen, er reiste durch die verschiedenen Städte, erzählte von Gott, heilte Menschen und veränderte Leben. Jesus hat in seiner Zeit auf der Erde nie gesündigt. Er war vollkommen. Als Retter ist er auf die Welt gekommen. Er war Gott und er war Mensch. Viele Menschen warteten darauf, dass Jesus als großer, mächtiger Herrscher auf der Erde regieren würde. Er sollte als politischer Führer auftreten und große Veränderungen hervorbringen. Doch Jesus war ganz anders. Jesus war ein gewöhnlicher Mann, der durch die Gegend zog und diejenigen veränderte, die zu ihm kamen. Er wurde nicht einer, dem alle nachlaufen, weil er große Worte macht und schlaue Ideen hatte. Nein, Jesus ging zu einzelnen Menschen und veränderte ihr Leben. Er heilte die Schwiegermutter des Petrus. Einem blinden Mann gab er das Augenlicht wieder und veränderte seine dunkle Welt komplett. Eine jahrelang kranke Frau heilte er und ihr Leben bekam einen neuen Wert. Zachäus, ein Zöllner, der viele Menschen betrogen hatte, bekam neue Hoffnung durch Jesus und änderte sein Leben. Ein römischer Hauptmann erlebte die Heilung seines Sohnes durch Jesus. Seine Jünger verließen alles, was sie hatten, um ihm zu folgen. Und Jesus gab ihnen alles, was sie brauchten. Kranke Menschen heilte er. Hungrigen gab er zu essen. Wer zu ihm kam, wurde nicht weggeschickt. Er nahm sich Zeit für einzelne Menschen und veränderte ihr Leben.
Schritt für Schritt, immer hinter Jesus. Schritt für Schritt, immer hinterher. Schritt für Schritt, immer hinter Jesus. Schritt für Schritt, immer hinterher. Schritt für Schritt, immer hinter Jesus. Schritt für Schritt.
Ich will nicht zur Seite weichen, keine Zentimeter, nicht ein Stück. Immer hinter Jesus her,
ganz nah.
Immer hinter Jesus her. Immer hinter Jesus, immer hinter Jesus, immer hinter Jesus her. Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich.
Immer hinter Jesus her, ganz nah. Immer hinter Jesus her. Immer hinter Jesus, immer hinter Jesus, immer hinter Jesus her.
Wir könnten noch so viele Geschichten erzählen über Menschen, die durch Jesus verändert wurden. Wenn wir uns nun vornehmen wollen, Jesus ähnlicher zu werden, was können wir dann heute tun? Jesus nahm sich Zeit für die Menschen und veränderte ihr Leben. Und ich denke, Das ist es, was wir mitnehmen können für dieses Jahr. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen und viele Menschen erreichen oder vor vielen Menschen von Jesus erzählen. Es geht darum, dass wir den Einzelnen sehen und in einem Menschenleben einen Unterschied machen. Vielleicht ist da die einsame Nachbarin, die sich darüber freut, einmal im Monat besucht zu werden. Das Kind in der Schule, mit dem keiner gerne spielt. Die Arbeit der Familie, die sich über etwas Essen freut. Der Klassenkamerad, der ein schweres Zuhause hat und den du zum Spielen einladen kannst. Die Großeltern, die sich über Besuch freuen würden. Die Geschwister, die Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen. Die Tante, deren Rasen zu mähen fehlt. Und so weiter. Gibt es jemanden in deinem Leben, an den du nun denkst? Kannst du im Leben einer Person einen Unterschied machen, indem du dir für diese Person Zeit nimmst und ihr dadurch Jesu Liebe zeigen kannst? Es geht nicht nur darum, die Welt durch große Taten zu verändern. Es geht vielmehr darum, das Leben einer Person zu verändern, indem du dir für sie Zeit nimmst. Möge Gott uns dabei helfen. In einer Tropinka-Zeitschrift fand ich passend dazu einige Möglichkeiten, anderen die Liebe Jesu zu zeigen. Einige habe ich noch ergänzt. Ja, wie kann es praktisch aussehen, Jesu Liebe weiterzugeben? Grüße deine Nachbarn und lächle sie an. Teile dein Pausenbrot mit einem Klassenkameraden. Schenke jemandem eine selbstgemachte Karte. Schenke einer Frau in deiner Umgebung einen Blumenstrauß. Bastle eine Karte für deine Eltern und schreibe darauf, warum du sie liebst. Gieße die Pflanzen oder mähe den Rasen, falls du es schon kannst. Spende dein Taschengeld oder gib es am Sonntag in die Kollekte. Danke einer Kassiererin im Super für ihre Arbeit. Höre deinem Freund oder deiner Freundin zu, tröste sie und mache ihnen Mut. Lade Kinder aus der Schule zu dir ein, die noch keine Freunde haben oder nicht beliebt sind. Bringe deinem Sitznachbarn in der Schule eine Überraschung mit. Besuche eine Person, die du kennst und die viel allein ist. Lerne einen Vers auswendig und sage ihn deinen Großeltern auf. Bete für jemanden, der Jesus noch nicht kennt. Schenke etwas von deinem Spielzeug anderen Kindern, die nicht so viel haben wie du. Ich hoffe, diese Ideen helfen dir, um anderen Jesu Liebe zu zeigen.
Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der braucht keine Sorgen haben. Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der darf ihm seine Ängste sagen. Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der braucht keine Schuld mehr haben. Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der kann ihm seine Fehler sagen. Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der braucht keine Sorgen haben. Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der darf ihm seine Ängste sagen. Wer zu Jesus gehört, wer zu Jesus gehört, der braucht keine Schuld mehr haben.
Zur Fortsetzungsgeschichte. Die Rotstein-Kids hatten im Entenhaus auf dem Teich einen wichtigen Fund gemacht. Einen kleinen, goldenen Schlüssel. Sie waren begeistert, doch wussten sie nicht, wozu dieser Schlüssel sein sollte. Nirgendwo hatten sie etwas gesehen, wo dieser Schlüssel hinpassen könnte. Sie grübelten und grübelten. Die darauffolgenden Tage zogen vorüber, ohne dass sich etwas Nennenswertes ereignete. Luca erklärte diese Zeit offiziell zu ihrer ersten schweren Ermittlungskrise und behauptete, dass es in den meisten Detektivromanen so etwas gebe. Doch er selbst versprühte auch nicht allzu viel Zuversicht, dass sie jemals aus dieser Krise wieder herauskommen würden. Im Gegenteil, er hatte zu nichts mehr Lust, hockte fast den ganzen Tag auf dem Zimmer und las ein Buch nach dem anderen, als ob er erwartete, darin die Lösung des Problems zu finden. Dazu kam noch, dass sich das Wetter verschlechtert hatte und es nun oft regnete. Michi und Lina unternahmen ein paar Regenspaziergänge mit Melanchthon, vertrieben sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen oder schrieben Briefe an ihre Freunde in Deutschland. Aber nach einer Woche wurde ihnen auch das langweilig. Als ihre Mutter bemerkte, dass sich auch bei ihnen die Unlust breit zu machen begann, bemühte sie sich um ein bisschen Ferienprogramm für ihre Kinder, mit Tagesausflügen nach Colmar und nach Nancy, zu denen sich auch Luca bewegen ließ. Als sich das Wetter einige Tage später wieder von seiner freundlicheren Seite zeigte und auch die Sonne ab und zu einmal zu sehen war, schlug sie ihren Kindern eine kleine pflanzenkundliche Führung durch den Park von Schloss Morillon vor. Greta Rothstein war Biologin und hatte am Institut für Botanik an der Universität gearbeitet, an der sie ihren Mann kennengelernt hatte. Luca, Lina und Michi hatten noch nie jemanden erlebt, der sich besser mit allen möglichen Sorten von Pflanzen auskannte als ihre Mutter, egal wie unscheinbar sie waren oder wie sehr sie auch nach Unkraut aussehen mochten. Sie fanden es interessant, wenn sie in ihre Welt der Pflanzen eintauchte und es ihr dazu noch gelang, andere für diese Welt zu begeistern. Mit einem Pflanzenbestimmungsbuch bewaffnet und ihren drei Kindern im Gefolge marschierte Greta Rothstein über die hellen Kieswege im Park. Wisst ihr, Kinder, nicht nur euer Vater kommt hier im Elsass in den Bibliotheken mit all den historischen Dokumenten auf seine Kosten. Ich war schon sehr gespannt auf die besondere Pflanzenwelt dieser Gegend. Frankreichs König, Ludwig XIV., auch der Sonnenkönig genannt, bezeichnete das Elsass einmal als den schönen Garten Frankreichs. Hier lassen sich nicht nur Weinanbaugebiete, schöne Parks und Gartenanlagen bewundern, sondern auch ein paar seltene Pflanzen. Wir gehen mal ein bisschen auf die Suche. Beschwingt schlenderte sie den Kindern voraus und vorbei an duftenden Rosensträuchern und riesigen Rhododendronbüschen, die ihre Aufmerksamkeit jedoch nicht so sehr auf sich zogen wie die kleinen, unscheinbaren Blumen und Gräser, die im Verborgenen wuchsen und an denen der unkundige Beobachter einfach vorbeilief. So zeigte sie den Kindern einige Gewächse am Wegesrand, die diese ohne schlechtes Gewissen entfernt hätten, wenn man ihnen befohlen hätte, im Park das Unkraut zu jäten. Betrachtete man diese Pflanzen dann bewusst und aus der Nähe, so fiel einem ihre zerbrechliche Schönheit ins Auge. Nachdem sie, den Blick ständig und angestrengt auf den Boden gerichtet, den Park zum größten Teil umrundet hatten, gelangten sie zum Verwalterhaus. Luca winkte ab. Mit der nicht ganz so edlen Botanik dieses Gemäuers haben wir bereits Bekanntschaft gemacht. Darf ich vorstellen? Brombeergestrüpp, wilder Wein und Efeu. Nicht so voreilig, junger Mann. Seine Mutter lächelte ihn vielsagend an. Man darf sich nicht von den großen Elementen einer Pflanzengruppe blenden lassen. Du musst stets ein Auge für die kleinen, verborgenen Dinge haben, so wie im echten Leben. Und auch wie bei echter Detektivarbeit. Sie zwinkerte den Kindern zu und beugte sich zu ein paar kleinen Gewächsen herab, denen die Kinder keinerlei Beachtung geschenkt hätten. Hier, das ist alles hochinteressant, wirklich hochinteressant. Sie blätterte kurz in ihrem dicken Pflanzenbestimmungswälzer und nickte wissend. Dachte ich es mir doch. Alisma lanceolatum. Oh Mama, stöhnte Michi, könntest du bitte dieses Mal die ganzen lateinischen Fachausdrücke weglassen, sonst laufe ich schon mal vor. Greta Rothstein lachte. Keine Sorge, mein Lieber, die deutschen Pflanzennamen werden dich auch schon ausreichend in Erstaunen versetzen. Also, dieses hier, was ein bisschen aussieht wie Schleierkraut, nennt sich gemeiner Froschlöffel. Die Kinder kicherten. Und dieses hier, meine Damen und Herren, feigste Michi mit tiefer Stimme, ist die fiese Kaulquappengabel. Greta Rothstein knuffte ihn in die Seite und fuhr ungerührt fort. Das da vorne ist das gemeine Ferkelkraut, ein nur schwer zu bekämpfendes Unkraut. Dieses hohe, stachelige Gewächs hier mit den lila Blüten ist eine Eselsdistel. Die Pflanze dort mit den interessanten blauen Blütentrauben nennt man Natterkopf. Besonders hübsch ist die Schwanenblume mit ihren zartrosa Blüten da hinten rechts. Seht ihr? Und das Ganze wird umrahmt von Wiesenbeerenklau, Hasenlattich und drei verschiedenen Arten von Wolfsmilchgewächsen. Der Zypressenwolfsmilch, der Sonnenwendwolfsmilch und der Warzigenwolfsmilch. Das sind die Pflanzen hier vorne mit den grünlich-gelben Blüten. Tja, meine Damen und Herren, nun erhob sie sich aus der gebückten Haltung und wandte sie sich wieder ihren Kindern zu. Was ist wohl so hochinteressant an dieser Pflanzenansammlung? Lina schaute etwas ratlos auf das grüne Durcheinander, das sie einfach nur als Kraut bezeichnet hätte. Wahrscheinlich haben sie sich hier einfach von selbst angesiedelt, wild durcheinander und rein zufällig sozusagen. Genau das glaube ich nämlich nicht. In Greta Rothsteins Stimme schwang jetzt ein triumphierender Unterton mit und ihre Augen blitzten. Na, hat denn jemand euren detektivischen Spürsinn vollständig eingeschläfert? Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr kurbelt jetzt mal wieder eure grauen Zellen an. Wenn ihr mir bis heute Abend nicht verraten könnt, was das Bemerkenswerte an dieser Pflanzensammlung ist, dann halte ich euch den gesamten botanischen Vortrag zur Strafe nochmal auf Lateinisch. Lachend begaben sich die vier wieder zum Schloss. Luca musste zugeben, dass seine Neugier wieder so geweckt war wie am ersten Tag. Nach dem Abendbrot begleitete Greta Rothstein ihre Kinder aufs Zimmer. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ihnen niemand gefolgt war und sie die Tür fest verriegelt hatte, erklärte sie mit flüsternder und ein wenig feierlicher Stimme: Ich will euch ja nicht länger auf die Folter spannen und möchte außerdem nicht, dass ihr anfangt, meine Pflanzenvorträge zu hassen, nur weil ich sie neuerdings auf Lateinisch halte. Sie blinzelte ihren Kindern munter zu und fuhr bedeutungsvoll fort: Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass dieses für euch sicherlich uninteressante Krautbeet mehr mit dem Rätsel von Schloss Morillon zu tun haben könnte, als wir ahnen. Mir ist bei der ganzen Sache ein Umstand besonders aufgefallen. Ob er von Bedeutung ist, kann ich auch nicht genau einschätzen. Aber erinnert euch doch noch einmal an die Pflanzennamen, die um das Verwalterhaus vorkamen und über die ihr so geschmunzelt habt. Gemeiner Froschlöffel, gemeines Ferkelkraut, Natterkopf, Bärenklau, Wolfsmilch, Eselsdistel, Hasenlattich, Schwanenblume. Na, dämmert's? Linas Augen weiteten sich. Stimmt, in jedem Pflanzennamen verbirgt sich ein Tier. Frosch, Ferkel, Natter, Esel und so weiter. Und bei der Menge ist das mit Sicherheit kein Zufall. Greta Rothstein nickte. Den Eindruck habe ich auch. Was für euch aussah wie eine Anhäufung von langweiligen Wiesenblumen, könnte ein sorgsam und mit Bedacht angelegtes Beet sein. Das möglicherweise eine Botschaft enthält, fügte Luca aufgeregt hinzu. Mit einem Schlag war seine ursprüngliche detektivische Begeisterung wieder da, als hätte ihn jemand aus dem Winterschlaf geweckt. Mama, du bist genial! Ganz bestimmt sogar sind die Pflanzennamen von Bedeutung. Sie enthalten todsicher eine Art Code. Wir müssen ihn nur noch entschlüsseln. Seine Stimme überschlug sich jetzt vor Aufregung und er marschierte im Zimmer auf und ab. Lina beobachtete ihn und musste in sich hineinlächeln. Er war wieder der Alte. Lass uns doch nochmal die Tiere durchgehen, die in den Pflanzennamen versteckt sind. Vielleicht gibt es ja ein Märchen, in dem sie alle vorkommen oder so ähnlich, schlug sie vor. Gar keine schlechte Idee, Lina. Also, wen haben wir denn alles? Frosch, Natter, Bär, Esel. Kaulquappe, warf Michi ein und erntete einen vernichtenden Blick seines Bruders. Hase, Schwan, Wolf. Wolf? Mama, ist das richtig, dass wir sogar drei verschiedene Arten von Wolfsmilch gesehen haben?
Unsere gemeinsame Zeit ist um. Danke für dein Dabeisein. Nimm diesen Gedanken mit in die neue Woche.
Lasst uns in diesem Jahr Jesus ähnlicher werden und anderen seine Liebe zeigen.
Also macht's gut und schalte um eine Woche das Radio wieder ein. Bis dann!